Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Andrea, für die Einladung, für die schöne Einführung und für die Tatsache, dass ich hier schon wieder über Anton Wilhelm Amos sprechen darf. Ich freue mich sehr, dass wir alle hier in diesem wunderschönen Raum sind, in dem sich, finde ich, trefflich überlegen lässt, über in welche Richtung sich die Kulturwissenschaften, überhaupt die Geisteswissenschaften, entwickeln werden. Denn dass wir an einem Punkt sind, wo wir die ganz viele Disziplinen, unter anderem auch die Romanistik, wieder neu definieren müssen und neu ausrichten müssen, das ist, glaube ich, fraglos der Fall. Und dass wir uns in diesem Bereich neu aufstellen müssen, scheint mir dringend geboten. Wir leben in Zeiten im Zeichen von Flucht und Vertreibung. In diesen Zeiten, glaube ich, sind nicht raumgeschichtliche, sondern bewegungsgeschichtliche Kategorien notwendig als Grundvoraussetzung für eine Neuausrichtung der Geisteswissenschaften. Die Zahlen und Statistiken sind eindeutig und sehr knapp. Das UNHCR hat für 1970 2,4 Millionen Flüchtlinge gezählt. 10 Jahre später, 1980, waren es 7,4 Millionen Flüchtlinge. Wiederum 10 Jahre später, 1990, 17,4 Millionen Flüchtlinge. Im Jahre 2020 haben wir die Grenze von 100 Millionen Flüchtlingen überschritten und die neuesten Zahlen sprechen von 122 bis 124 Millionen Flüchtlinge in diesem Jahr. Diese Tatsache sollte uns freilich nicht dazu verführen, zu denken, dass Flucht und Vertreibung, dass Bewegung und Dynamik erst im Verlauf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts überhaupt erst entstanden sind oder eine größere prägende Rolle gespielt hätten. Deine Arbeit, Andrea, hat auch ganz deutlich gezeigt, dass schon in den historischen Avantgarden es nicht mehr möglich ist, uns auf den europäischen Raum zu konzentrieren. Selbst auf den europäischen Raum zu blicken als die Keimzelle der Avantgarden, als etwas, das sozusagen weltweit die Avantgarden geprägt habe. Doch wenn wir näher schauen, hinschauen, dann können wir ganz deutlich sehen, dass schon an der Wende zum 20. Jahrhundert mit dem hispanoamerikanischen Modernismo eine erste Prägekraft wirksam war, die von Lateinamerika nach Europa gewirkt hat. Also ein transatlantischer Bedingungszusammenhang von Modernisierungen im Bereich der Ästhetik, im Bereich der Literatur, im Bereich der Künste. Gehen wir weiter zurück, dann lässt sich auch die Romantik nicht als ein rein europäisches Phänomen begreifen. Die Romantik zwischen zwei Welten ist eine Tatsache, die erst sich langsam herauszubilden scheint in den Wissenschaften. Der Verweis darauf, dass wir Romantik also nicht nur eurozentrisch oder gar europäisch allein denken dürfen, führt uns auch dazu, noch ein Stückchen weiter zurückzugehen und die Aufklärung als ein Phänomen zu sehen, das in keiner Weise ein rein europäisches Phänomen wäre, so wie es sehr häufig dargestellt wird, so wie es heute auch noch immer herrschende Meinung in der Philosophie ist. Nein, die europäische Aufklärung ist einzubetten in eine weltweite Aufklärung, Die Dinge, die in Europa gedacht wurden, wurden auch aus anderer Perspektive in den Amerikas gedacht. Wir müssen von einer Aufklärung zwischen zwei Welten sprechen. Und selbstverständlich müssen wir weiter zurückgehen. Ich werde gleich auf den Namen von Anton Wilhelm Amo kommen, aber wir könnten auch andere Namen nennen, aus dem 15. Jahrhundert zum Beispiel Giovan Leone L'Africano, einen in Granada geborenen, um die Conquista von Granada, also um das Jahr 1492 dort geborenen, der später dann nach seinen vielen Reisen durch die unterschiedlichsten Gebiete Afrikas im Mittelmeer gefangen wurde und von Piraten an den Papst Giovan Leone als Geschenk vermacht wurde. Ein Geschenk, das genauso wie bei Anton Wilhelm Amo auch mit Sklaverei zu tun hatte. Wir können aber auch an Garcilaso de la Vega el Inca denken. Auch hier wieder der Zusatz, nicht afrikanisch, sondern Inka. Also der Zusatz, der ganz deutlich für ein europäisches Lesepublikum gedacht war, so wie Giovan Leone L'Africano über einen sehr langen Zeitraum der zentrale Bezugspunkt war für die Kenntnisse in Europa über die afrikanische Welt. Wenn wir dies also vor Augen halten, wird deutlich, dass Bewegungen Flucht, Deportation, Sklaverei, Versklavung und transatlantischer Dreieckshandel etwas sind, das unsere Gesellschaften ganz wesentlich geprägt hat. Und wir befinden uns hier an der Via Trina, an den, wie Alexander von Humboldt einmal sagte, frostigen Ufern der Oder, und damit in Preußen, und die große Zeit Preußens ist undenkbar ohne die Fundierung Preußens als Einwanderungsland. Das ist auch in der aktuellen Forschung zu Preußen vielleicht nicht unbedingt ein Leitthema, Preußen als Einwanderungsland. Und doch ist es offensichtlich, wenn wir uns die großen Gestalten der preußischen Geschichte näher anschauen. Im Jahr 1721 hat Christian Wolff eine denkwürdige Rede gehalten. Der große Aufklärungsphilosoph, der Philosoph der deutschen Frühaufklärung, derjenige, der zwischen Leibniz und Kant im Grunde das 18. Jahrhundert wesentlich geprägt hat. Wolff hat eine Rede gehalten, in der er es wagte, Konfuzius mit Christus in einem Atemzug zu nennen und an die Stelle einer christlichen Ethik, einer alleinigen Anspruch auf Gültigkeit erhebenden christlichen Ethik eine konfuzianische Ethik zu stellen. Also Konfuzius auf eine Ebene mit dem Christentum zu stellen. Die Reaktionen im damaligen Halle der Exzellenzuniversität, der damals preußischen Exzellenzuniversität par excellence, die Reaktionen waren scharf und die Pietisten ruhten nicht, bis sie Wolff 1723, also zwei Jahre später, aus Preußen verbannen ließen. Wolff hatte innerhalb von 3 oder 4 Tagen seine Koffer zu packen und das Land zu verlassen, bei Strafe sonst gehängt zu werden. Dieses kleine Aperçu, historische Aperçu, macht uns deutlich, in welchem Kontext damals die Auseinandersetzung mit außereuropäischen Werten, mit außereuropäischen Ethiken, mit außereuropäischen Religionen und mit außereuropäischem Denken überhaupt zu tun hatte, verankert war. In Wolfs Äußerung über Konfuzius, in dem noch sehr viel von der jesuitischen Rezeption Chinas in Mitteleuropa mitspielt, in dieser Einschätzung von Wolf schwingt schon etwas mit, was wir dann tatsächlich im weiteren Verlauf des 18. Jahrhunderts dann umkippen sehen in eine China-Feindlichkeit, die wir im Übrigen, das möchte ich an der Stelle auch gerne anmerken, in der aktuellen Zeit sehr präzise beobachten können. China-Feindlichkeit hat in Mitteleuropa Tradition und Christian Wolf ist sicherlich einer, der dagegen anzugehen versuchte, gegen diese Sichtweise Chinas als gefährlich und tatsächlich das christliche Abendland unterhöhlend. Warum ich Christian Wolf ins Spiel bringe, ist ganz einfach. 1721 und 1723 sind Jahre, die für Anton Wilhelm Amo durchaus von Bedeutung waren. Denn Amo schrieb sich 4 Jahre nach der Verbannung von Christian Wolf in Halle, der damals preußischen Universität, schrieb sich in die Matrikel der Universität ein, als Anton Wilhelm Amo Arthur, also aus Afrika gebürtig, wie er hinzusetzte. Und er ist damit in einer langen Tradition, die von Terenz bis zu Giovan Leone l'Africano, Inca Garcilaso de la Vega und viele andere mehr reicht. Anton Wilhelm Amo wusste also, als er nach Halle kam, wie gefährlich es war, sich mit anderen Kulturen zu beschäftigen und diesen eine Gleichrangigkeit, und ich komme auf diesen Begriff der Gleichgültigkeit, also der gleichen Gültigkeit und nicht der Gleichgültigkeit, gleich wieder zurück. Anton Wilhelm Amo war nach der Jahrhundertwende, Anfang des 18. Jahrhunderts geboren und in Guinea geboren, im Bereich der Nzema, und sein Nachname Amo ist kein spanischer Name, obwohl das sehr schön ist, weil die Herr- und Sklavenproblematik ja genau eingeschrieben ist in seinen Lebenslauf. Also Herr und Knecht im Sinne Hegels. Amo ist ein Nzema-Name, der durch die Namen derer ergänzt wird, die Vornamen derer ergänzt wird, der Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel, die ihn als Geschenk der niederländischen Kolonialherren erhielten. Anton Wilhelm Amo, Anton vom Vater, Wilhelm vom Sohn, der zweite Vorname des Sohns, ergänzt also durch die lateinische Bezeichnung Arthur als Hinweis auf den afrikanischen Ursprung, die afrikanische Herkunft von Anton Wilhelm Amo Arthur. Diese Tatsache spielt durchaus eine Rolle. Die Hinzusetzung von Arthur folgt der Tradition in Europa auf den Herkunftsort, auf den Herkunftskontinent aufmerksam zu machen und nicht etwa also eine Bezeichnung zu sein, die automatisch in Afrika hätte verwendet werden können, so wie Garcilaso de la Vega sicherlich gehütet hätte, El Inca hinzuzufügen, wäre er in Peru, im damals kolonialspanischen Peru geblieben. Anton Wilhelm Arthur wusste also, dass er sich in einem Spannungsfeld, in einem transarealen Spannungsfeld befand und auch sein Schreiben dort verortete, dass die Spannung zwischen zwei Polen, zwischen Afrika und Europa, als Gegenstand und Grundlage des eigenen Denkens haben würde. Anton Wilhelm Amo, der sich 1727, also in Halle, 4 Jahre nach Wolfs raschem Abgang. Wolf wurde 1740 vom neuen Preußenkönig Friedrich II. Oder Friedrich dem Großen dann wieder nach Preußen geholt, nach langer Zeit wieder nach Halle geholt. Eine Tatsache, mit der Anton Wilhelm Amo die Hoffnungen verknüpfte, dass es wieder einen Aufstieg der Philosophie unter dem neuen Preußenkönig geben könnte. Halle also war der Ort, an dem nicht nur das Vorspiel von Wolf, sondern auch die Entwicklung von Amo ihren Anfang nahm, in diesem Zeichen von Wolf. Wir wissen, dass Anton Wilhelm Amo eine äußerst brillante Karriere hingelegt hat im preußischen System, nachdem er von seinen Besitzern, den Herzögen von Braunschweig, Wolfenbüttel, nach dem Vorbild von Hannibal, dem Urgroßvater Puschkins, dem Schwarzen, der Peter dem Großen geschenkt worden war, auch das ein Geschenk ohne Sklaverei, ohne die Grundlage der Sklaverei, nach dem Vorbild also eines Schwarzen, der in russischen Diensten, und das war Tagesgespräch in Europa, eine brillante Karriere im Militärbereich hingelegt hatte und zum General aufstieg, der Urgroßvater von Puschkin. Die europäische Geschichte ist voll solcher transversaler Bewegungen. Die europäische Geschichte zählt auf diese Bewegungen. Natürlich sind es noch Ausnahmebewegungen, aber sie sind in einer derartigen Zahl vorhanden, dass wir nicht von Ausnahmen nur sprechen können. Die sogenannten Hofmohren, ich verwende den historischen Begriff und bitte von sozusagen allen Konnotationen zeitgenössischer Art abzusehen, die Hofmohren waren an der Zahl etwa 680, so von dieser Zahl geht man gesichert historisch aus, an deutschen Fürstenhöfen. Und das ist keine geringe Zahl. Auch in Braunschweig-Wolfenbüttel gab es schon mehrere Mohren, die auch auf diesen Namen getauft waren, als Nachname. Also Christian Mohr oder solche Namensgebungen waren absolut gängig. Ich möchte nicht in die Diskussion eingreifen, in der in neuester Zeit des Öfteren behauptet wurde, auch rund um die Umbenennung der Mohrenstraße in Anton-Wilhelm-Amor-Straße in Berlin, in der also in neuerer Zeit darauf hingewiesen wurde, dass Anton Wilhelm Amor gar kein Sklave gewesen sei, sondern dass es überhaupt keine Sklaverei in Deutschland gegeben habe, also in deutschen Ländern gegeben habe. Ich denke, dass das den Blick völlig verstellt auf die Eigentumssklaverei, die ganz selbstverständlich herrschte. Und als Beleg dafür möchte ich nur anführen, dass Alexander von Humboldt 1857 durch den preußischen Landtag ein sogenanntes, bitte entschuldigen Sie, Negergesetz durchgesetzt hat, in dem Sklaven, die in Begleitung ihrer Herren in preußischen Ländern erscheinen, dass diese Sklaven sofort freigelassen werden müssten. Und Humboldt, das darf ich hinzufügen, war äußerst stolz auf dieses Gesetz. Also noch anderthalb Jahrhunderte später war das ein Problem, auch wenn es vielleicht nicht mehr so brennend war, wie es im in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Fall gewesen war. Anton Wilhelm Amo, also eine Karriere, die den höchst klugen und als solchen aufgefallenen Schwarzen dann in die Ritterschule und schließlich an die Universität führte, wo er 1727 sich einschrieb und 1729 dann bereits seine Magisterarbeit im Bereich der Juristerei vorlegen konnte. Auf Lateinisch, De Jure Maurorum in Europa über das Mohrenrecht, also über das Recht der Afrikaner in Europa. Also eine Arbeit, die exakt den Bereich beleuchtet, dem Amo selbst ausgesetzt war. Der um die Wende zum 18. Jahrhundert in Guinea geborene Anton Wilhelm Amo beschäftigte sich also genau mit diesem transarealen Spannungsfeld, in dem sich sein eigenes Denken, sein eigenes Leben, aber auch natürlich die europäische Gesellschaft der damaligen Zeit mit Blick auf Afrika, aber auch mit Blick auf die Amerikas befand. Und dass in den Amerikas durchaus auch das Denken von Anton Wilhelm Amo angekommen war, belegt ein Zitat von Clavijero, dem neuspanischen, also mexikanischen sozusagen, mexikanischen Aufklärungsphilosophen, der auf Anton Wilhelm Amo verweist. Denn Amo hat in seiner Karriere, und das ist der entscheidende Punkt, nicht die Frage der Herkunft, nicht die Frage der Sklaverei, wie sie revisionistisch von den Gegnern der Umbenennung der Mohrenstraße ins Feld geführt wurde. Die Karriere, die inhaltlichen Aspekte der Philosophie Anton Wilhelm Amos, und um die geht es mir in diesem Vortrag, die waren entscheidend, aus seinem Denken ein Denken zu machen, das vermittels der lateinischen Sprache auch tatsächlich für eine weite Gesellschaft weltweit zur Verfügung stand. Das Latein war bekanntlicherweise neben dem Spanischen und neben dem Portugiesischen die dritte europäische Sprache, die mit der sogenannten Entdeckung von 1492 globalisiert wurde. Also eine globalisierte Gelehrtensprache, in der die Ciudad Letrada ebenso angeschlossen war in den Amerikas wie in Europa die unterschiedlichsten Gelehrtenzirkel. Wenn Christian Wolff, der große Erfinder der Philosophiesprache Deutsch war und im Grunde die Fundamente legte für die Entwicklung des Deutschen zur Philosophiesprache. Sie kennen sicherlich das Diktum von Heidegger, dass man philosophieren, also deutlich später, dass man philosophieren nur in zwei Sprachen könne, nämlich entweder auf Griechisch oder auf Deutsch. Andere Sprachen kommen da überhaupt nicht ins Gesichtsfeld. Wenn also Wolff, der Begründer dieser Sprache, der Former der Konzepte wie Bewusstsein und so weiter, der dieser deutschen Philosophiesprache war, dann folgte ihm Anton Wilhelm Amo, der Vielsprachige, darin nicht. Vielsprachig, weil Anton Wilhelm Amo zwar keine afrikanische Sprache sprach, weil er zu früh aus seinem Heimatland deportiert wurde, sondern Sprachen wie das Niederländische, dann das Deutsche, das Hebräische, das Französische, das Englische als Sprachen besaß, die natürlich durch seine Schreibsprache, das Lateinische, ergänzt wurden. Wir wissen wenig über seine Arbeit von 1729, denn sie wurde sehr wahrscheinlich entwendet. Sie befindet sich anders als andere Arbeiten des Jahres oder dieses Zeitraums nicht in den Archiven der Hallenser Universität. Aber wir haben ein Zeugnis davon, von einem ausführlichen Bericht wohl seines Tutors, der in den Hallenser Publikationen, in einer Hallenser Publikation ausführlich über den Inhalt der De Jure Maurorum in Europa referierte. Und daraus wird deutlich, dass hier Anton Wilhelm Amo über seine Vorstellungen von der Rechtsverfassung, der Rolle und Position der Schwarzen in der europäischen Gesellschaft reflektiert und versucht, diese Rechtsauffassung auch historisch zu begründen. Das ist eine zweifellos sehr spannende Arbeit, soweit wir sie von der kurzen Zusammenfassung von 2-3 Seiten her beleuchten können. Aber leider besitzen wir diese Arbeit nicht mehr insgesamt. Deutlich wird allerdings, dass Amo in seiner ersten wissenschaftlichen Arbeit seine eigene transareale Position damit beleuchtet und die Fundamente seiner Abhängigkeit, seiner Sklaverei, seiner Eigentumssklaverei, wie wir das mit Michael Zeuske nennen können, deutlich macht und herausarbeitet. Der weitere Weg an der Hallenser Universität ist freilich dann Anton Wilhelm Amo versperrt von den Pietisten, die wieder zum damaligen Zeitpunkt, wenige Jahre nach der Vertreibung von Wolf, wieder sozusagen Oberwasser bekommen, sodass Anton Wilhelm Amo an die Universität von Wittenberg, das war damals noch keine gemeinsame Universität, kann sagen gehen muss, man kann sagen fliehen muss und sich dort dann ab 1730 eigentlich die glücklichste Zeit in seinem wissenschaftlichen Leben bereitet. Es ist die Zeit, in der er als Versuchsobjekt zum Ausstellungsobjekt wird. Derjenige, der also als Versuchsobjekt sozusagen ein reines Objekt war, wird zum Ausstellungsobjekt, noch immer als Objekt, aber eines, das sich zunehmend selbst als Subjekt etabliert, über seine eigene Position nachdenkt, reflektiert und dies zur Grundlage seiner Philosophie werden lässt. In seiner Zeit an der Universität Wittenberg, und dort war sein Name über längere Zeit eigentlich verschüttet, in dieser Zeit an der Universität von Wittenberg hat Anton Wilhelm Amo nicht nur die glücklichsten Jahre verlebt, sondern auch die Grundlagen für seine Philosophie weiterentwickelt. Er hat das getan, was man zum damaligen Zeitpunkt von einem Doktoranden erwarten konnte, nämlich er hat sich diversifiziert, er hat nach den Regeln des akademischen Feldes von damals sich ein Thema herausgesucht, die Leib-Seele-Problematik, in der er die Problematik des Körpers, auch des schwarzen Körpers implizit, mitbehandeln konnte. In dieser wiederum auf Latein veröffentlichten und diesmal veröffentlichten Schrift hat er die Leib-Seele-Problematik im Lichte des Auseinanderklaffens von Leib und von Seele deutlich beleuchtet, durchaus in Übereinstimmung mit damals herrschenden Grundlagen der medizinisch-philosophischen Ausrichtung der damaligen Universitäten. Es ist eine Arbeit, in der er zugleich die Trennung des Geistes von Körper fundiert und damit die Möglichkeit sich schafft, den Geist unabhängig vom Körper und man könnte hinzufügen, unabhängig vom schwarzen Körper zu denken. Also diese Dimension hat durchaus eine Relation mit seiner Befindlichkeit zwischen Europa und Afrika. Es ist eine klare Qualifikationsschrift, in der sich der junge Mann in den Regeln oder den Regeln seiner Zeit entsprechend für weitere akademische Aufgaben qualifiziert und empfiehlt. Und diese Tatsache, die zeigt ihn ganz deutlich in der Logik des akademischen Feldes der damaligen Zeit. Er versucht, sich da anzupassen und er versucht, den Bereich des Wissens, den Bereich der Universität zur Überwindung der eigenen Abhängigkeit, der eigenen Versklavtheit der Eigentumssklaverei sozusagen zu nutzen und aus dieser Sklaverei zu entweichen. Auch Wittenberg wird zunehmend ein Opfer der Pietisten, sodass sich im weiteren Verlauf der 30er Jahre Anton Wilhelm Amor, ich insistiere jetzt da nicht darauf, wieder nach Halle zurückbegibt, sich dort weiterentwickelt und sein Second Book sozusagen schreibt, seine Habilitationsschrift. Die Habil wurde erst wenige Jahrzehnte später eingeführt in Preußen, aber seine zweite Schrift, De Arte Sobrie et Accurate Philosophandi, über die Kunst, sich weise und nüchtern und präzise zu philosophieren. Mir scheint die Tatsache, dass schon im Titel das Philosophandi vorkommt und nicht die Philosophia, also die Tatsache, dass es um ein Philosophieren und nicht um die Philosophie geht, diese Tatsache scheint mir wichtig zu sein, um zu verstehen, wie sich Anton Wilhelm Amors Philosophie weiterentwickeln wird. Diese Weiterentwicklung seiner Philosophie ist etwas, das wir sozusagen ganz ernst nehmen müssen. Man könnte durchaus sagen, und es gibt dafür wirklich sehr, sehr gute Gründe, dass Anton Wilhelm Amor seine Philosophie nicht so hat entwickeln können, wie er es gerne getan hätte. Schon in De Jure Maurorum in Europa ist diese Anpassung an gängige Vorstellungen, an die wissenschaftliche Sozialisation, der er unterlag, deutlich zu sehen. Und in der Dissertationsschrift scheint sie mir ganz offensichtlich. In der Habilitationsschrift, wenn ich das so nennen darf, aber weicht er deutlich davon ab. Und ich möchte dies an einigen wenigen Beispielen zeigen. Denn in dieser Schrift, in der er nicht mehr seinen Mäzenen sozusagen dankt, seinen Eigentümern dankt, den Herzögen von Braunschweig-Wolfenbüttel, sondern jenen, die ihm auf dem Weg geholfen haben, wie damals schon von Beginn an Ludewig, der Kanzler der damaligen Universität Halle, der ihn stets, ein großer Jurist aus Schwaben gebürtig, der ihn in Preußen, auch einer von den eingewanderten, damals eingewanderten Menschen, der eine wichtige Rolle spielte in den juristischen Verfahren der Zeit rund um die preußische Monarchie, aber sich ganz nebenbei massiv für Anton Wilhelm Amor einsetzte. Denen dankt er, nicht mehr seinen Besitzern. Und in dieser Freiwerdung, sozusagen, in dieser Befreiung aus der Abhängigkeit, zeigt sich auch schon ab der Widmung eine bestimmte Entwicklung, die Anton Wilhelm Amors Philosophie nimmt. Es ist zweifellos das Hauptwerk, das philosophische Hauptwerk der ganzen Philosophie Anton Wilhelm Amors. Wir finden vielfältige Zeugnisse, vielfältige Belege für die große Bedeutung, die Anton Wilhelm Amor im Kontext der deutschen Frühaufklärung tatsächlich in seiner Zeit hatte. Das Zedlersche Universallexikon, sozusagen die Wikipedia ihrer Zeit, hat einen längeren Eintrag zu Anton Wilhelm Amor. Später wird auch Henri Grégoire in De la littérature des nègres einen sehr langen, achtseitigen Artikel über Anton Wilhelm Amor verfassen. Und immer ist es dabei auch diese Habilitationsschrift, diese wichtige zweite akademische, dritte akademische Qualifikationsschrift, die im Zentrum der Überlegungen steht. Anton Wilhelm Amor hat in dieser Schrift, und ich möchte vor allem dieses Element jetzt herausgreifen, Ich habe in dem kleinen Büchlein, das hier hinten liegt, das noch ein wenig ausgeweitet, aber aus zeitlichen Gründen möchte ich jetzt doch vor allem ein Element herausgreifen, das mir ganz besonders wichtig erscheint. Ich hatte vorhin bei der Besprechung von Christian Wolff darauf hingewiesen, dass Wolff eigentlich darauf abzielte, die gleiche Gültigkeit der christlichen Ethik und der chinesischen, konfuzianischen Ethik zu behaupten. Das heißt, und daran rieben sich natürlich die Pietisten, dass die christliche Ethik nicht mehr die allein gültige und die allein seligmachende, sondern eine jenseits der Religion angesiedelte Ethik verbindlich sein könne. Ich lasse jetzt mal ganz unerwähnt die Tatsache, dass man Konfuzius durchaus auch als Religionsstifter lesen kann. Es gibt eine neuere Arbeit in der chinesischen Philosophiegeschichte, die Konfuzius als Religionsstifter und die konfuzianische Ethik als religiöse Ethik deutet. Ich selber würde mich dazu nicht bekennen, und bei Wolff ist es auch ganz deutlich, dass er Konfuzius vermittelt über die jesuitischen und dann auch die deutschen Rezeptoren Ende des 17. Jahrhunderts nicht als Religionsstifter versteht. Aber die Intention bei Wolff ist die, eine sozusagen Vergleichbarkeit der Ethik des Christentums mit außereuropäischen Ethiken zu behaupten. Der zentrale Begriff in Anton Wilhelm Amos Philosophie ist der der Äquipollenz. Äquipollenz ist kein Begriff, der heute in der Philosophie noch eine große Rolle spielt, aber wir finden ihn auch bei Leibniz, den Amor natürlich kannte, genauso wie er die europäische Tradition mit Descartes, aber selbstverständlich auch der griechischen Antike kannte. Der Begriff der Äquipollenz meint die gleiche Gültigkeit einer Tatsache, eines Begriffs, und mir scheint dieser Begriff besonders glücklich zu sein, um nicht nur das Denken von Amos, sondern vielleicht auch ganz viele Aspekte unseres Alltagslebens darzustellen. Als Beispiel kann ich vielleicht anführen, und das ist für alle hoffentlich nachvollziehbar, dass wir unterschiedliche Sprachen sprechen und dass in diesen unterschiedlichen Sprachen sehr verschiedene Einteilungen erfolgen, Begrifflichkeiten geprägt werden, um die außersprachliche Realität zu beschreiben. Aber alle würden wir wohl damit darin übereinstimmen, zu sagen, dass alle Sprachen die gleiche Mächtigkeit haben über und die gleiche Gültigkeit haben, über die außersprachliche Wirklichkeit zu reflektieren. Auch wenn sie dies in sehr unterschiedlicher Form tun und auch wenn wir unterscheiden können zwischen flektierenden und nicht flektierenden Sprachen, so scheint mir diese Tatsache doch eigentlich unumstößlich zu sein. Wir können in jeder Sprache uns ausdrücken. Das ist übrigens etwas, das in krassem Gegensatz steht zu den Anschauungen in der Geschichte unseres Faches, der Philologie, die im Verlauf des frühen 19. Jahrhunderts dann des frühen 18. Jahrhunderts etwas entwickelt, was dann im 19. Jahrhundert ganz eindeutig in den Rassismus einmündet. Wir hatten selbst in Potsdam dazu ein Forschungsprojekt über die Verbindung zwischen Rassismus und Philologie. Da wurde die Äquipollenz zwischen unterschiedlichen Sprachen sehr wohl bestritten und die Ausprägung verschiedener Sprachen für die kulturelle Stagnation zum Beispiel verantwortlich gemacht. Also das Lieblingsbeispiel war damals schon China. nämlich die Tatsache, dass die nicht flektierende chinesische Sprache in der Erstarrung von Begrifflichkeiten verharrt, in einer Zeichensprache verharrt, die nicht modernisierbar ist und die letztlich eine intrinsische Unterlegenheit der chinesischen Kultur und die Begründung dafür ist, warum China kolonisiert werden müsse. Ja? Diese Verbindung, die ist auch zum Zeitpunkt der Philosophie von Anton Wilhelm Amo sehr deutlich. Die preußisch-afrikanisch-karibische Sklavendeportiergesellschaft, also die jene Gesellschaft, die 1738 kurz vor dem Amtsantritt von Friedrich II. Aufgelöst wurde, die ist Amo natürlich sehr, nach wie vor sehr vertraut und er kennt die Vorurteile, mit denen die der europäische Kolonialismus schon im 18. Jahrhundert seine Überlegenheit begründete. Die Äquipollenz ist eine Begrifflichkeit, die es erlaubt, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Denkansätze auf dieselbe Stufe zu stellen. Sie erlaubt es, und sie erlaubte schon einem Denker wie Leibniz, diese Verschiedenheit der Kulturen gleich zu bewerten, also gleich mächtig zu verstehen, ihnen eine gleiche Gültigkeit in unserer Gesellschaft und in unserem Alltagsleben zuzubilligen. Das ist die eigentliche Spitze, die Anton Wilhelm Amo versucht, sozusagen möglichst noch in seiner Schrift zu kaschieren, aber doch irgendwo deutlich hervortreten zu lassen. Es gibt eine erstaunliche Fußnote in De Arte Sobriet Accurate Philosophandi. Es gibt eine erstaunliche Fußnote, in der er von der Existenz verschiedener Theologien spricht. Eigentlich eine unerhörte Bemerkung im 18. Jahrhundert, die den Pietisten mit Sicherheit nicht gefallen haben könnte. Und er muss auch spät, also wenig später dann Halle verlassen. Eine Vorstellung, dass es jenseits der christlichen Theologie noch andere Theologien, die auch noch mit gleichem Range argumentieren können. Diese Vorstellung war den damaligen Pietisten ganz eindeutig zu viel. Ich möchte nicht auf die Zeit eingehen, in der Anton Wilhelm Amo dann nach Jena ging, das für die preußischen Landeskinder als das verruchteste Wolffsche Wolffsche Universitätsbereich galt, sondern möchte eigentlich auf diese Dimension der Äquipollenz abschließend noch einmal eingehen. Ich möchte nicht das unternehmen, was ich in meinem Roman dann versucht habe, nämlich die wenigen Informationen, die wir über die Zeit nach Preußen von Anton Wilhelm Amo haben, hier nachzudenken. Das ist insofern spannend, als in der mittlerweile schon etwas reicheren Amo-Literatur immer wieder davon die Rede ist, dass Amo nach Afrika migriert, also remigriert, also nach Afrika wieder zurückkehre. Ich glaube, dass die Perspektive völlig falsch ist, weil Anton Wilhelm Amo von dieser Zeit in Afrika als ganz kleiner Junge sehr wenige Erinnerungsstücke bewahrt hat, keine afrikanische Sprache spricht, mit den afrikanischen Sitten, mit afrikanischen Denkweisen, mit afrikanischer Gastronomie in keiner Weise vertraut ist, aber es wagt, nach Afrika zu gehen. Also es ist eher eine Art der Neuentdeckung für sich selbst, die er für seinen letzten Teil, für die letzten 2, 3 Jahrzehnte seines Lebens angeht. Und diesen Teil dann, wir haben als einziges Zeugnis einen Schiffsarzt namens Galanda, der über diesen Amo, diesen promovierten Schwarzen, als Kuriosum berichtet und darüber sich auslässt, welche Bedeutung er denn gehabt haben könnte, auch wenn Galanda zu Beginn im Grunde den Darstellungen von Amo keinen oder wenig Glauben schenkt. Wie gesagt, ich möchte diese ganze Zeit, die sehr spannend war, fiktional auszugestalten, beiseite lassen und noch einmal auf etwas kommen, was mir sehr wichtig erscheint für auch die Möglichkeiten, Chancen, vielleicht auch die Grenzen transversalen Denkens in unserer Runde, in dieser Gemeinschaft der Konferenz, nämlich transversal im Sinne einer Äquipolenz. Äquipolenz erlaubt die unterschiedlichsten Dimensionen menschlichen Denkens auf eine Stufe zu stellen und dies mit einer im Grunde transarealen Ausrichtung, die stets bewegungsgeschichtlich und nicht raumgeschichtlich orientiert ist. Das heißt, nicht in der Stagnation eines stabilen Raumes verharrt, sondern als Bewegungselement zwischen verschiedenen äquipolenten Logiken zu fungieren versteht. Was daraus sich ergibt, ist keine nur Logik eines Denkens, sondern eine Polylogik, ein viel logisches Verstehen der Welt. Es erlaubt, die Welt aus einem bewegungsgeschichtlichen Blickwinkel so zu fixieren, dass wir in der Lage sind, diese Welt aus unterschiedlichen Perspektiven gleichzeitig zu erfassen. Wenn Sie so wollen, ist das ein kubistisches Verfahren, also ein Gegenstand, ein Objekt aus unterschiedlichen Perspektiven gleichzeitig zu beleuchten. Äquipolenz ist von daher aus meiner Sicht ein Schlüsselbegriff, der sehr gut für die aktuelle Situation passt, in der wir verstehen können müssen, dass es nicht nur die eine europäische, westliche Logik gibt, auch wenn diese sich sozusagen in einer Zeit, in der die Herrschaft des Westens über die Welt ganz zweifellos zu Ende geht, in der also in gewisser Weise die gut 500 Jahre der Dominanz des Westens über die Amerikas und darüber hinaus dann die weiteren Bereiche der Welt ganz deutlich beendet wird, abgebrochen wird. Das, was Roland Barthes mal als la dépossession de l'Occident bezeichnete, tatsächlich vonstatten geht. Dass wir also in dieser Konstellation Begriffe brauchen, um die Viellogik, um die viel logische Strukturierung, um die Polylogik unserer Welt zu begreifen. Denn nur wenn wir es schaffen, sozusagen zwischen verschiedenen Perspektiven hin und her zu pendeln. Und genau darum geht es in der Philosophie von Anton Wilhelm Amo bei aller Sucht des damaligen jungen Philosophen, sich genau der Untergliederungsmanie der deutschen Philosophie anzupassen. Vergessen wir nicht, es sind Qualifikationsschriften und Qualifikationsschriften tragen stets den Stempel der akademischen Gesellschaft, in der sie geschrieben werden. Und insofern ist es nicht sinnvoll, von einer abstrakten Philosophie von Anton Wilhelm Amo zu sprechen, sondern es sind natürlich eine applizierte Philosophie, die sich den Spielregeln des akademischen Feldes der damaligen Zeit in fundamentaler Weise anzupassen hat und sich auch angepasst hat. Dass also diese Philosophie von Anton Wilhelm Amo keineswegs auf das beschränkt bleibt, was von ihm schriftlich erhalten ist, sondern Entwicklungsmöglichkeiten in die Zukunft aufzeigt, die auch in Richtung unserer eigenen Gegenwart deuten. Vor diesem Hintergrund möchte ich also gerne meine Ausführungen schließen mit dem Plädoyer für eine Äquipollenz, für die Möglichkeit, unsere Welt aus verschiedenen Perspektiven gleichzeitig zu denken und aus verschiedenen Logiken heraus unterschiedlich zu bewerten. Diese Fähigkeit, die im Übrigen, gestatten Sie mir den kleinen Seitenblick noch, die im Übrigen auch China einschließt und die chinesische Welt und die Versuche, sozusagen Brückenschläge zwischen der chinesischen Welt und der deutschen zum Beispiel, aber auch der europäischen und westlichen herzustellen, dass also in einer solchen Situation es notwendig ist, Grundlagen für die Entwicklung eines polylogischen Verständnisses unserer Welt zu entwickeln. Dankeschön.
Ja, wir haben jetzt einen kurzen Moment, also 10 Minuten noch für Fragen, unseren Workshop gleich mit Debatten zu eröffnen.